ARD Sounds.
Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maike Nielsen. Ja, und wir gehen heute mal einem Rätsel auf die Spur. Aus einem Gebäude in Hamburgs Innenstadt ist ein Paternoster verschwunden. Wie konnte das passieren? Und wo ist er hin? Da haben wir mal nachgeforscht. Dann besuchen wir in dieser Folge Hamburgs neuestes Kino, über das der Betreiber sagt, wir mussten es einfach tun. Zuerst aber blicken wir nochmal auf die Aussicht, in Hamburg eventuell die Olympischen Spiele stattfinden zu lassen. Denn bei einigen in der Stadt liegen die Nerven jetzt offenbar blank. Wir haben heute den 22. April.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir haben ja in der Folge gestern darüber gesprochen, wie sich die Olympischen Spiele auf den Verkehr und die Umwelt in Hamburg auswirken würden. Wenn ihr die Folge verpasst habt, da hört gerne nochmal rein. Heute hat nun die Bürgerschaft in der Aktuellen Stunde über Olympia diskutiert. Frauke Reinig hat dazu gehört. Um welche Argumente ging es denn da heute, Frauke?
Na, den Gegnern der Bewerbung, und das sind in der Bürgerschaft die AfD und die Linke, denen geht es vor allem ums Geld. Antje Hebel von der AfD greift da gleich den SPD-Sportsenator an.
Sie hatten recht, Herr Grote, wenn Sie sagen, dass heute keiner die Kosten für die Sicherheitsvorkehrungen in 14 Jahren, die in Paris bei 1,4 Milliarden lagen, seriös bestimmen kann. Ihre Konsequenz, Sie setzen diese Kosten einfach auf null. Ehrlich wäre, die 1,4 Milliarden Euro aus Paris zu nehmen und eine wohlwollende 2%ige Inflation für 14 Jahre dazu zu rechnen.
Ja, und die Linke, die glaubt nicht, dass Olympische Spiele der Stadt insgesamt was bringen. Fraktionschefin Heike Sudmann.
Sie werden feststellen, es gibt keine soziale Entwicklung mit dem IOC und mit Olympia. Und Sie werden feststellen, wenn Sie wirklich für Hamburg was tun wollen, dann können Sie nur Nein sagen.
Also da kam jetzt nicht wirklich was Neues. Die Argumente sind eigentlich ausgetauscht. Aber so kurz vor dem Referendum, da wurde es schon emotionaler. Also man merkt richtig, das bewegt die Politikerinnen und Politiker. Da ist richtig Herzblut in der Debatte.
Da hat Sportsenator Andi Grote also ordentlich Gegenwind bekommen. Wie hat er denn zurückgepustet?
Ja, der hat den Gegnern erstmal eine Breitseite verpasst.
Ist doch nicht erstaunlich, dass genau die beiden Fraktionen, die noch nie etwas positiv zur Entwicklung dieser Stadt beigetragen haben, die noch nie für irgendetwas Verantwortung getragen haben in dieser Stadt und die auch keinerlei Ambitionen haben, für die Zukunft Verantwortung positiv zu gestalten, dass sie dagegen sind.
Ja, aber wie wichtig das dem Senat ist, diese Bewerbung auch durchzukriegen, also ein positives Referendum zu bekommen. Das hat man auch daran gemerkt, dass noch zwei weitere Senatoren das Wort ergriffen haben. Finanzsenator Andreas Dressel verspricht erstmal stabile Finanzen.
Es wird für Olympia keinerlei Kürzungen woanders geben, jetzt und in Zukunft. Das ist etwas, was wir den Hamburgern und Hamburgern vor dem 31.05. zusagen können.
Ja, und Katharina Fegebank von den Grünen, die Umweltsenatorin und zweite Bürgermeisterin, die erhofft sich von Olympia positive Zukunftsvisionen und mehr Zusammenhalt.
Da frage ich mich, warum wir oft so verzagt sind, warum wir es nicht mal schaffen, ein bisschen mutiger zu sein, auch über uns hinaus zu wachsen, um mal was Großes gemeinsam zu wagen.
Und die fordern natürlich die Hamburgerinnen und Hamburger alle auf, Ja zu sagen beim Referendum.
Mhm. Was mir im Zusammenhang mit Olympia immer wieder auffällt, ist, dass da neue Bündnisse zwischen Parteien entstehen, die man so gar nicht vermuten würde. War das heute auch wieder so?
Naja, also Linke und AfD, die haben zwar inhaltlich ähnliche Argumente, aber die wollen natürlich überhaupt nicht in einen Topf geworfen werden und die werden sich auch nicht in ihrem Bemühen, die Olympiabewerbung zu verhindern, zusammentun. Dafür sind sie dann doch zu weit auseinander in den restlichen politischen Überzeugungen. Aber die CDU, die ja auch in der Opposition sitzt, die ist auch begeistert von der Olympia-Idee. Fraktionschef Dennis Thering spricht von einer Stadt,
die Chance hat auf eine moderne Infrastruktur, auf Barrierefreiheit, auf nachhaltige Mobilität und auf ein ganz neues Selbstbewusstsein.
Also da ist die CDU schon sehr Olympia-begeistert dabei.
Gemeinsam mit Grünen und der SPD. Ja, ob sich Hamburg auf die Olympischen Spiele bewerben soll, darüber entscheiden am Ende ja wir Hamburgerinnen und Hamburger beim Referendum am 31. Mai. Danke, Frauke.
Sehr gerne.
Ich oute mich mal an dieser Stelle als echter Paternoster-Fan. Seitdem ich das erste Mal bei meinem Schulpraktikum in der 10. Klasse in einer Hamburger Reederei Paternoster gefahren bin, springe ich in alle Paternoster, die ich nur finden kann. Zuletzt vor ein paar Monaten in Harburg. Ja, und umso mehr hat mich diese Nachricht hier aufgeschreckt. Der älteste erhaltene Paternoster der Welt, der war im Pflügehaus am Rödingsmarkt und ist jetzt weg. Er ist da 2018 überhaupt erst entdeckt worden. Daniel Kaiser, Wie um Himmels Willen kann das passieren, dass ein Paternoster einfach verschwindet?
Ja, das ist völlig unklar und eine große Überraschung. Nach der Wiederentdeckung 2018 war die Freude groß. Der alte Eigentümer, die Signa Holding von René Benko, die wollte das ganze Flüggerhaus ja sanieren mit Paternoster. Alle waren froh. Das Ding lief im Prinzip auch schon wieder. Dann ging Signa aber pleite. Es kam ein neuer Eigentümer. Und was jetzt genau passiert ist und warum, das weiß keiner so genau. Der Restaurator des Paternosters, Patrick Wagner, ist jedenfalls schockiert.
In diesem Projekt, als wir noch dran gearbeitet haben, da stecken 2.500 Stunden dran, wirklich mit Herzblut, mit viel Feingeschick. Wir haben viel erhalten und wirklich akribisch dafür gesorgt, dass jedes Originalteil, jede Originalschraube beibehalten werden kann. Und wenn man dann erfährt, dass es einfach rausgerissen wird, das ist halt schon ein Schlag ins Gesicht.
Für den Denkmalschutz ist das ein echter Schlag.
Ja, und auch für mich und alle anderen Paternoster-Fans hier in Hamburg. Und als ob das niemandem auffallen würde, wenn man Paternoster einfach ausbaut. Sag mal, was sagen denn jetzt das Amt für Denkmalschutz und die Eigentümer dazu?
Ja, die Behörden sind überrascht, wie alle. Niemand wusste Bescheid. Das Denkmalschutzamt hat jetzt einen Baustopp verhängt. Also erst mal gucken, wie groß der Schaden ist. Der Eigentümer, der Hamburger Investor H. Müller-Spreer, der schweigt. Christina Sassenscheid vom Denkmalverein, die erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn.
Wir haben sowas als Denkmalverein auch noch nicht erlebt. Das ist an Skrupellosigkeit nicht zu überbieten. Der Eigentümer ist ein erfahrener Immobilienbesitzer und der wusste ganz genau, was er da tat.
Sie hofft jetzt, dass die Kulturbehörde das Vorgehen ahndet und auch einen Wiederaufbau des Paternosters fordert.
Ja, und wird das passieren? Was schätzt du?
Ja, erstmal prüft ja der Denkmalschutz, was ist noch da, wo ist der Rest? Und dann will man sich überlegen, wie es weitergeht. Der Restaurator, der Paternoster-Flüsterer sozusagen, Patrick Wagner, der glaubt noch an ein gutes Ende.
Im schönsten Fall würde ich mir natürlich wünschen, dass wir diesen Paternoster wieder rekonstruieren und wieder restaurieren und so zum Laufen bringen, wie es sein sollte. Und das ist definitiv möglich. Aber eine Mammutaufgabe.
Also noch scheint der Paternoster vom Flüggerhaus nicht endgültig verloren.
Ja, was für eine Geschichte. Der älteste erhaltene Paternoster der Welt ist plötzlich weg. Verschwunden von seinem angestammten Platz im Flüggerhaus am Rödingsmarkt. Dann drück mir mal die Daumen, dass er wiedergefunden und eingebaut wird. Danke, Daniel. So, und jetzt zaubern wir uns mal ein bisschen Wochenendfeeling mitten in die Woche und besuchen das neueste Kino bei uns in der Stadt, das Nest-Kino im Schanzenviertel. Das ist ja in diesem Monat an den Start gegangen, und zwar da, wo vorher das Schanzenkino war, am Schulterblatt 73. Danny Marquez, Kino- und Filmliebhaber-Kollege, war natürlich schon da, ich noch nicht. Beschreib mal, wie kann ich mir das vorstellen? Hat das was von einem Nest?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr klein. Also man kommt rein, im Foyer stehen 3 bis 4 Tische und mehr Platz ist dann da auch nicht. Schön Holzdielen auf den Tischen, dann Weinflaschen mit Kerzen drin, wirklich ganz gemütlich rotes Licht von der Decke. Und im Saal, da passen, sind 2 Säle und pro Saal ungefähr 40 Plätze. Und dann sitzt man da aktuell noch auf so Plastikstühlen mit Sitzkissen. Das wird in Zukunft umgebaut, da kommen richtige Kinostühle rein. Und dann ist man mit wenigen Menschen in einem Raum und sieht in relativer Nähe den Kinofilm.
Das heißt also, am Nest wird noch weiter gebaut.
Ja, die holen sich quasi noch weiter Zweige, um das Kino noch schöner zu machen. Bauen zum Beispiel auch als nächstes eine Dolby Surround Anlage da rein. Früher war das ja an dem Kino mit Kopfhörern. Ja. Das ist vorbei, da kommt Dolby Surround.
Und dann wahrscheinlich schön schallisoliert.
Ja, das, da sind sie schon dabei. Ich habe schon die Eierschalen an den Wänden gesehen und den Kunststoff, den sie da gerade verwenden. Da passiert noch einiges.
Es ist ja ein sehr ehrgeiziges Projekt, das die drei Macher sich da ausgedacht haben. Sie wollen Arthouse-Filme zeigen und Filmschätze aus vergangenen Jahrzehnten, so wie der Eröffnungsfilm Wanda von 1970. Mit wie viel Optimismus gehen die drei daran?
Also die gehen mit ganz viel Optimismus daran. Die haben schon ganz lange auch nach einem Kino gesucht. Das sind 3 Menschen, die sich aus der Filmverleihbranche kennen, also schon ganz lange in der Filmwirtschaft unterwegs sind, haben in ganz Deutschland geguckt, wo sie ihr Traumkino machen könnten, sind dann jetzt auf der Schanze fündig geworden. Und natürlich, 8 bis 11 Euro werden die Tickets kosten. Das ist jetzt nicht so teuer, damit wird man nicht reich. Aber das ist denen durchaus bewusst.
Ich glaube, wir sind Idealisten. Das auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auch bestimmt naiv, weil wenn wir das kalt kapitalistisch durchrechnen würden, würden wir wahrscheinlich sagen, es gibt andere Möglichkeiten, wie man diese Räume gewinnbringender nutzen kann. Dann würden wir vielleicht irgendwie eine, weiß nicht, Kaffeebar aufmachen oder irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was wir aufmachen würden. Das können wir aber alles nicht. Wir müssen einfach Kino machen, weil wir nichts anderes gelernt haben.
Ja, das ist Jens Geiger-Kieran, einer der drei Macher. Und so spricht man natürlich nur, wenn man kein kalter, kapitalistischer Mensch ist, sondern wenn man etwas mit ganz viel Liebe aus dem Herz heraus macht.
Ja, ich finde, das klingt total sympathisch. Wir haben nichts anderes gelernt, als Kino zu machen. Das Nestkino soll ja auch ein Ort sein, an dem sich Menschen über ihre Filmleidenschaft austauschen können. Wie hast du das empfunden? Ist das schon so ein Ort?
Das ist auf jeden Fall schon so ein Ort. So haben die ja jetzt eröffnet. Es war ja kürzlich gerade erst Eine Stadt sieht einen Film, Kleine Freiheit, Hamburger Film aus den 90er Jahren. Da haben sie mitgemacht, dann ist die Crew gekommen und das habe ich mir erzählen lassen. Das waren ganz viele Menschen dann dort. Die Crew war auch da, hat mit den Menschen gesprochen und ich habe es auch an der Kasse gesehen. Also die Leute kommen und es ist halt so klein. Dann stehst du halt neben einem anderen, der schon sein Bierchen in der Hand hat und wartet, dass der Film losgeht. Du kannst gar nicht anders, du kannst dich gar nicht verstecken. Es gibt keine dunklen Ecken, sondern automatisch kommt man dann ins Gespräch.
Was kannst du denn aktuell empfehlen aus dem Nestkino-Programm? Was sollte ich mir unbedingt angucken?
Was ich ja, weil ich ihn auch schon gesehen habe, dringend empfehlen würde, ist nochmal den Film Blood and Sinners zu gucken. Mhm. Den zeigen sie da und das zeigt auch ganz gut, das ist ein Film, der lief letztes Jahr, ist ja schon angelaufen, aber weil das ein Film ist, den die selber gerne mögen, zeigen die den immer noch und weil er da wahrscheinlich auch gut zum Publikum passt, das da hingehen wird. Das ist dieser große Oscar-Film, zwei Brüder in den Südstaaten machen einen Bluesclub auf und dann kommen... Naja, ich nenne es mal Monster.
Finde ich irgendwie auch ganz cool, weil in der Regel ist ja so, wenn ich einen Film verpasse im Kino, kann ich ihn anschließend nur noch streamen. Und jetzt in so einem kleinen Kino kann ich ihn mir dann auf der Leinwand ansehen.
Genau, das ist auch eine ganz explizite Vision, die sie haben, dass die Leute jetzt Streaming kennen und wissen, ja, ist ja ganz gut, aber ich breche mal ab und so. Sie glauben, die Menschen kommen zu ihnen, weil sie dann gesagt haben, ich habe jetzt hier bezahlt, jetzt gucke ich mir das Ding auch zu Ende an und sind dann viel offener für Filme, zum Beispiel für diesen Blues-Monster-Film. Und sie glauben fest daran, dass das funktioniert, dass die Menschen da Lust drauf haben. So ein bisschen, er hat immer gesagt, der Jens, Zwang, aber so ein positiver Zwang. Ich sitze jetzt hier und jetzt gucke ich diesen Film und mache nichts anderes.
Also, du hast mich jetzt neugierig gemacht, Danny.
Es lohnt sich auf jeden Fall.
Dankeschön. Was auch immer ihr jetzt unternehmt, ob Kino oder Sonne genießen, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei und einen herrlichen Abend. Infos zu dem, was wir heute besprochen haben, findet ihr natürlich wie immer in der NDR Hamburg App. Ich sage danke an Angelina Lück für den Sound heute. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.